So schön, dass du heute zu unserer nächsten Podcast-Folge dabei bist. Und wir werden heute darüber sprechen, warum bzw. dass die meisten Probleme mit deinem Kind selber, also hausgemacht sind. Du kreierst die also selbst. Wie kommt jetzt diese Folge zustande? Corinna hatte ein paar ganz bestimmte Gedanken und die darf sie jetzt direkt mal am Anfang teilen und dann werden wir sehen, wo die Reise in diesem Bezug hingeht.
Ja, wo soll ich anfangen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wo soll ich anfangen? Also das Erste, was ich anmerken möchte, ist, dass wir hier nicht von Kindern sprechen, die eine Lernschwäche haben oder eine Lernbehinderung haben oder ADS, ADHS oder so etwas haben. Also von diesen Kindern sprechen wir jetzt hier nicht, sondern wir sprechen hier tatsächlich von Kindern, die anfangen, schulische Probleme zu entwickeln, weil die Eltern meist selbst ein Thema haben mit Schule und Lernen. Und zwar nehmen die Eltern dieses, ich sage jetzt mal, Problem beziehungsweise diese Erfahrung aus ihrer Kindheit mit in ihr Erwachsenenleben. Und sobald dann Kinder da sind und Kinder dann entweder in den Kindergarten gehen oder halt in die Schule gehen, kommen diese Erfahrungen, diese Traumata, manche haben wirklich eine ganz, ganz schlimme Schulzeit mitgemacht und wollen das natürlich für ihr Kind nicht. Aber was passiert, sobald bestimmte Sätze fallen? Ihr Kind ist zu langsam, zu laut, zu wild. Kommen diese Erfahrungen immer wieder hoch? Und dann reagieren die Eltern meist genauso wie ihre eigenen Eltern.
Das Thema kommt jetzt aufgrund dessen zustande, weil wir tatsächlich im Moment, also wir erleben das, beziehungsweise das ist das Thema, das immer wieder in unseren 1 zu 1 aufploppt und immer wieder in unseren Kursen aufploppt. Mit dem Vorgang, dass die Situation, die so schwierig ist, immer so extrem auf das Kind abgewälzt wird. Das heißt, mein Kind meint die ganze Zeit, dass es wissen würde, wie es besser funktioniert. Für mich, ich merke direkt, wenn ich diesen Satz ausspreche, dass mir da schwellt mir richtig mein Kamm an. Da bin ich so allergisch drauf, weil zum einen mal ist das eine absolute Bewertung dessen, was du einfach wie du dein Kind wahrnimmst, also wie du dein Kind wahrnimmst und nicht wie dein Kind ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, bist du der Meinung, dass dieses Verhalten deines Kindes das impliziert, dass es weiß, dass es besser ist? Also du bist der Meinung, dein Kind ist einfach, steht da und niemand anderes hat recht, außer es selber. Also das ist aber auch, das ist deine Bewertung. Und du machst damit den Raum zu, dass es eine andere Möglichkeit gibt, eine andere Sichtweise. Etwas, was dein Kind vielleicht versucht, dir auf diese Art und Weise zu sagen, erstickst du damit im Keim, weil für dich ist ja klar, wie die Situation ist. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass das mit sehr viel eigener Arbeit einhergeht, diesen Blickwinkel überhaupt einnehmen zu können. Nichtsdestotrotz bringt es uns nichts, wenn wir da nicht drüber sprechen. Weil unsere Kinder sind nicht das Problem. Ich meine, wenn du unseren Podcast öfters hörst, dann bist du dir da auch schon mehr darüber bewusst, dass das so ist, dass unsere Kinder nicht das Problem sind, sondern dass sie das Ergebnis aus uns sind, Denn wir formen unsere Kinder. Die lernen von uns, die sehen, wie wir uns verhalten, wie wir mit Situationen umgehen, in denen wir was lernen dürfen, in denen sie sehen, wie wir mit Situationen umgehen, in denen uns jemand anderes etwas erklärt. Sind wir dann in der Lage, das anzunehmen oder nicht? Und wenn ein Kind nicht in der Lage ist, das anzunehmen oder nicht, würde ich mich mal fragen, wie nimmt mein Kind mich denn wahr, wenn ich etwas erklärt bekomme? Oder wie bin ich denn, wenn mein Kind mir was erklärt?
Ja, und das ist auch das, was wir tatsächlich immer wieder erleben, dass wenn wir Input geben im 1:1, dass häufig dieser Satz kommt, ich muss gerade tatsächlich überlegen, wie formuliere ich das richtig. Es kommt häufig dieser Satz, oh, danke für diese Kritik. Aber es ist ja keine Kritik in dem Sinne. Weil das, was wir im 1:1 oder im Telegram-Support den Teilnehmern da mitgeben, das ist ja keine Kritik, sondern es ist, also ich nenne das immer, und das sage ich auch meinen Schülern, das, was ich dir sage, das mache ich aus purer Liebe zu dir, damit du verstehst, und das machen wir auch mit den Müttern, damit du verstehst, was gerade passiert. Und natürlich kann dein Kind eine super Note schreiben. Wenn da aber von dir dann kommt, ja, das war jetzt mal eine 3, aber ich weiß ganz genau, die nächste wird dann 2. Versetz dich doch da einfach mal in dein Kind. Also das sind so Aussagen, so, oh, andere Aussage.
Lass uns mal kurz noch dabei bleiben, weil das so ein schönes Beispiel ist. Weil das ist eine grundlegende Situation, die dazu beiträgt, wenn du dir jetzt mal nochmal überlegst, da reingehst und dir vorstellst, ein Kind kommt mit einer 3 nach Hause und du das so aufgreifst, wie Corina gerade gesagt hast, oder halt sagst, warum hat denn vielleicht der andere, dein Freund, deine Freundin eine bessere Note, ne, wieso, weshalb, warum? Was wird ausgelöst? Es wird ausgelöst, dass das, was ich geleistet habe, und dein Kind hat wahrscheinlich sein Allerbestes gegeben, nicht gut genug ist. So, also hier bist du gerade dabei, deinem Kind, wenn es dann nicht schon längst passiert ist, weil das schon häufiger passiert ist, hast du deinem Kind jetzt den Glaubenssatz eingepflanzt, dass es nicht genug ist. Und was passiert da drauf? Dein Kind fängt an, innere Antreiber vielleicht zu entwickeln oder höchstwahrscheinlich spätestens im Erwachsenenalter wird sich das zeigen, dass ich viel leisten muss, um genug zu sein, um geliebt zu werden. Um da mal so einen kurzen Ausflug zu machen, wie dann die Problematik als Erwachsener ist. Das bedeutet, als Erwachsener, um genug zu sein, also damit ich genug leiste, um geliebt zu werden, braucht es, was braucht es da? Weil Fehler machen ist halt normal. Fehler gehören zum Leben dazu. Ohne Fehler geht es nicht. Aber dein Kind hat ja schon gelernt, dass es nicht genug ist, wenn es Fehler macht. Also, was wird es tun? Es wird immer mehr und mehr und mehr und machen und wird immer mehr versuchen, perfekt zu sein. Einen Perfektionismus zu entwickeln.
Und hier ist natürlich dann auch, also A, kann das Kind natürlich dann so reagieren und dann handeln, ne? Immer mehr und immer mehr. Mhm. Und wenn wir jetzt kurz nochmal das Human Design damit reinbringen, dann hast du dann auch noch ein Projektorkind, das eigentlich ja aus Human Design Sicht gar nicht da ist, um wirklich so viel zu leisten und zu machen und zu tun. Und wenn wir dann schauen, okay, das ist das eine, was passieren kann. Kinder fangen dann an, super viel zu machen, super viel zu lernen, sich einfach zu überfordern. Oder sie sagen, mache ich nicht mehr.
Ja.
Mache ich nicht, weil sie dann natürlich anfangen, Angst davor zu bekommen, Fehler zu machen. Und dann können Kinder da tatsächlich sitzen, so, mache ich nicht, mache ich nicht. Warum? Weil irgendwann mal irgendjemand gesagt hat, ja, nächstes Mal schreibst du eine bessere Note. Oder auch O-Ton, das ist so viel zum Üben, Da kann doch gar kein Kind eine Eins schreiben.
Und hier an dieser Stelle kurz ein Feedback von unserer Kundin, die einige Tipps von uns umgesetzt hat in Bezug auf ihr Generatorkind. Und viel Freude dabei beim Hören. Nach diesem Feedback geht's gleich weiter.
Ich habe von euch diesen wertvollen Tipp bekommen, es bei ihm eher so zu versuchen mit Ja-Nein-Fragen, beziehungsweise mit einem Thema in die Frage zu gehen und die Reaktion abzuwarten. Und seitdem hat sich für mich unser Zusammenleben komplett verändert und die Autonomie kann ja seinerseits trotzdem sehr, sehr stark gelebt werden, nämlich indem man ihm die Frage stellt, möchtest du das? Und dann seine Reaktion mal abwartet und ist diese sehr, sehr stark mit Ja. Und das merkt man bei ihm ja sofort, er ist ein Ja. Dann ist diese Entscheidung wirklich wertvoll, weil dann, egal, sollen wir in den Zoo gehen, nur mal als Beispiel, wenn er da wirklich komplett mit einem euphorischen Ja dahinter steht, ist dieser Zoobesuch fantastisch. Ist die Antwort recht zögerlich mit 2, 3 Sekunden, ja, ist dieser Zoobesuch wahrscheinlich für die Katze? Zumindest war das früher so. Hat man gesagt, möchtest du lieber auf den Spielplatz oder Zoo? Und er überlegt und überlegt, ja, in den Zoo. Naja, da war dieser Zoobesuch manchmal ja nicht so. Mama, ich mag hoch, Mama, ich mag nach Hause, Mama, mir ist kalt. So, wenn man versteht, was ich meine. Und seit ich diese Frage, diese Technik, nenne ich es jetzt mal, benutze, und ihn zum Beispiel frage, möchtest du in den Zoo? Und er da zögert. Ich dann zum Beispiel sage, ach so, möchtest du vielleicht lieber auf den Spielplatz? Und er dann ein euphorisches Ja rausbringt. Wie gesagt, alles hat sich verändert. Das heißt, möchtest du das essen? Ja, okay, dann koche ich das und weiß 100%, er sitzt da und isst es wirklich leidenschaftlich als ein ja, oder eben nein. Und dann kann ich ihm ja trotzdem noch was weiteres anbieten. Und das funktioniert bei uns wirklich fantastisch.
Also wie soll dann dein Kind, wenn du so etwas sagst, oh, das ist so viel zum Lernen, und wir reden hier von Grundschulkindern, da kann ja gar keiner eine Eins schreiben. Und wenn dein Kind dann auch noch daneben steht und du sowas von dir gibst, löst es ja automatisch in deinem Kind aus, ich schreibe sowieso keine gute Note. Und das sind immer so Aussagen, wo ich dann häufig denke, so, boah, halt doch bitte den Mund, ne? Warum? Warum machst du sowas? Weil das sind so Kommentare, die sind überflüssig. Und in deinem Kind löst das immer wieder das gleiche Gefühl aus, ein schlechtes Gefühl aus. Und irgendwann fehlt dann Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen. Ne, also dein Kind ist dann nicht mehr mutig genug. Und da ist es auch ganz egal, was für Anlagen dein Kind in seinem Human Design Chart hat. Wenn du die ganze Zeit wie so ein Mantra immer wieder die gleichen negativen Dinge wiederholst, dann kann dein Kind mit einem definierten Herzen, ist dann auch nicht mehr mutig genug und hat gar kein Selbstvertrauen mehr und setzt sich dann auch gar keine Ziele mehr, die es eigentlich ja erreichen sollte oder sich Ziele setzen sollte. Das passiert dann einfach nicht.
Ich hatte gestern Abend noch ein 1-zu-1-Coaching, um, ja, diese Person kommt nicht, fühlt sich ein bisschen gelähmt und kommt nicht in die Handlung. Ganz kurzer Anriss, worum es geht. Ursprungsproblem ist eine Schulsituation, in der ein aus Erwachsensicht wirklich kleiner, nicht schlimmer Fehler aus Erwachsensicht passiert ist, der aber so ein Schamgefühl ausgelöst hat, dass das, was jetzt daraus entstanden ist, diese Person dazu bringt, also einen enormen Perfektionismus entwickelt hat und alles das, was diese Person glaubt, nicht zu können, gibt sie ab, macht es nicht selber, weil sie sich ja sonst hinten raus ärgern würde, weil sie das ja nicht richtig gemacht hat. Das Gefühl hängt dann damit zusammen, dass ich nicht genug bin. Ich habe das ja nicht genug gekonnt, nicht genug. Und dann wird das Gefühl von, ich habe einen Fehler gemacht, ich schäme mich dafür ausgelöst. Und diese Person schützt sich unbewusst vor diesem Gefühl und deswegen geht sie nichts Neues an. Ja, und ist aber trotzdem total getrieben, weil sie sich möglichst viel Wissen aneignet, möglichst viel tut, damit sie bloß nicht ja, irgendwie was falsch gemacht, falsch gesagt, falsch, was auch immer gemacht haben könnte. Ist total, total am körperlichen Limit. Ist absolut erschöpft, kennt das Leben auch nur als anstrengend und erschöpft. Und das ist so ein Ergebnis davon. Eine kleine Situation in der Schule und ein Vergleich eines Elternteils mit einem anderen Kind. Und dann halt, dass das immer gesagt wurde, ja, ist nicht auf demselben Leistungsniveau wie andere Kinder in dem Alter.
Ja,
Na, und das
das ist auch
ist,
das, was wir erleben, ja, klar,
ja, und das
kenne
ist
ich.
das, was halt krank macht. Und das ist eine richtig erwachsene Person. Und diese Person sieht auch schon zum größten Teil die Themen, kriegt es aber alleine, obwohl sie es rational weiß, nicht in den Griff. Ja, und das blockiert dein ganzes Leben. Und wenn du da nicht anfängst, dann hinzuschauen als Erwachsener und die Glaubenssätze und die Gefühle hinten dran auflöst und ins Fühlen kommst und so weiter, dann wirst du dein ganzes Leben als anstrengend und mühselig empfinden. Dein ganzes Leben. Und es wird sich nie wieder ändern.
Und dann kommt ja noch dazu, über Generatoren, oder? Nee,
Projektor.
aber nehmen wir mal an, dass diese Person jetzt ein Generator ist, egal ob klassisch oder manifestierend. Und dann macht diese Person dann ein Reading und dann heißt es dann irgendwie, ach, du bist ein klassischer Generator oder ein manifestierender Generator, du hast den ganzen Tag Energie.
Ja.
Und das ist halt an so einer Human Design Analyse manchmal echt tricky, weil du nie weißt oder nicht weißt, was hat diese Person halt in ihrer Kindheit erlebt, ne? Wie lebt sie denn jetzt aktuell? Was sind ihre Herausforderungen? Und dann sagt dann eine Human Design Analyse, ah, du bist ein Generator. Du hast voll viel Energie, aber eigentlich ist diese Person schon voll im Burnout.
Ja.
Ja, und das ist dann halt auch nochmal so eine Sache, wo ich dann denke, okay, in den 1:1 Sessions das Human Design mit reinzunehmen und zu gucken, okay, was sind denn da die Anlagen? Wo kann diese Person nach unserem Coaching stehen? Das ist dann halt dann unser Ziel.
Genau. Also was wir mit dieser Folge jetzt vor allem in dir auslösen wollen, ist, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was das zum einen mal für dich höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise bedeutet hat, wie dass deine Eltern dich vielleicht bewertet, verglichen haben, dir das Gefühl gaben, nicht gut genug zu sein und so weiter, aber auch was es mit deinem Kind, vor allem was es mit deinem Kind macht, wenn du anfängst, dein Kind zu bewerten, wieso, weshalb, warum es jetzt nicht so kooperiert, wie du das gerne hättest. Es ist deine Bewertung. Und diese Bewertung kommt darauf zustande, dass du deine eigene Erziehung von deinen Eltern durchlaufen hast, deren Glaubenssätze mitgenommen hast, deren Bewertungen mitgenommen hast, für dich Dinge geschlussfolgert hast. Und das ist das, was du jetzt in diesen für dich schwierigen Situationen im Umgang mit deinem Kind auf dieses auf Thema Schule, Lernen, egal was, projizierst und dann bewertest, wie dein Kind ist. Und wenn du das nicht in der Lage bist, zurückzuhalten, das höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form noch kommunizierst oder dementsprechend reagierst, was ja auch menschlich ist, ist es aber genau das, was deinem Kind wiederum die eigenen blockierenden Glaubenssätze einpflanzt.
Ja.
Ja. Und das soll überhaupt gar kein Vorwurf in irgendeiner Art und Weise sein. Wir möchten einfach nur, dass du da bewusster weißt, dass das so passiert und dass du anfangen darfst, in den Situationen, wenn du merkst, oh, ich denke jetzt gerade, mein Kind macht das so und so, weil es wieder seinen Dickkopf durchsetzen will oder weil es meint, es besser zu müssen oder weil es halt einfach keinen Bock drauf hat, dir dazu bewusst zu werden, dass es deine Bewertung der Dinge ist und nicht wirklich der Wahrheit entspricht, sondern nur dein Blick durch deine eigene Brille ist für das, was du sehen kannst aufgrund des Ganzen, was ich gerade eben genannt habe.
Ja.
Ja. Und
Denn
wenn
häufig ist es ja, Entschuldigung,
alles gut.
häufig ist es ja tatsächlich auch so, dass sobald Kinder in der Schule nicht so agieren, wie es von ihnen erwartet wird oder verlangt wird, sind es ja dann auch meist die Mütter, die anfangen im Hintergrund dann zu handeln und zu machen und zu tun. Die Mutter wird in die Schule geholt, dann wird da erzählt, was das Kind alles macht, also schlecht macht oder nicht macht. Und dann ist es zu 99% so, dass dann die Mutter anfängt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Dann kommen so Sachen, so ja, ich mache mit meinem Kind dann Hausaufgaben, dann will der nicht. Warum? Weil A, die Erfahrungen, die Mutter dann in der Kindheit gemacht hat, spielen da eine Riesenrolle. Und dann auch noch dieser Druck von der Schule, von den Lehrern, ihr Kind muss funktionieren. Und dann fangen die Eltern dann an, meist sind es die Mütter, die anfangen da echt zu handeln, zu machen und zu tun. Und das sind dann wirklich Mütter, die ihre eigenen Bedürfnisse nach hinten stellen, ihr eigenes Sein nach hinten stellen, dann wird dieses Kind auf einmal, weil es ist ja ein Problemkind in Anführungszeichen, wird dieses Kind auf ein Podest gehoben und dann wird alles gemacht, dass dieses Kind einfach nur funktioniert.
Ja.
Und dann ist es immer, er oder sie macht das nicht so und so und dann kriegen die Eltern E-Mails und noch eine E-Mail und noch einen Anruf und noch eine E-Mail und die fangen dann so an, wirklich so, so viel zu machen und es ist tatsächlich so, dass viele Mütter dann auch anfangen, für die Kinder die Hausaufgaben zu machen. Die weigern sich, die Hausaufgaben zu machen und dann fängt die Mutter da tatsächlich an, die Hausaufgaben zu machen und das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil du dann deinem Kind signalisierst, oh, ich mache für dich die Hausaufgaben. Und dann sitzt dann so ein Kind, und das sage ich aus Erfahrung, dann sitzt dann so ein Kind bei mir mit 14, 15 und sagt so, meine Mama macht die Chemiehausaufgaben für mich. Wo ich so denke, so, what? Wo sind wir denn hier gelandet? Und das sind alles so Themen, da darfst du, wenn dein Kind tatsächlich in der
Vor
Schule.
allem, sorry, aber vor allem, was, das ist auch wieder, was passiert denn mit dem Kind dann in dem Moment? Wenn du mal nicht, ey, wenn das Kind in ein Studium geht, sagen wir mal, du
Ja.
machst das Abitur, also wenn es dann überhaupt so weit kommt, ne? Aber irgendwann kommt der Punkt, wo dein Kind es eigentlich selber machen muss,
Was?
damit es dahin kommt, wo es hin will, und dann hat es den Glaubenssatz, ohne Mama schaffe ich das gar nicht. Ist auch nicht so schön, ne? Und was ist, wenn Mama dann irgendwann stirbt? Ja, dann fällt mir die Decke auf den Kopf, weil ohne Mama kriege ich gar nichts hin. Das ist
Richtig.
doch scheiße, oder?
Und dann sind das dann auch so Fälle, die dann mit 35, 36 immer noch zu Hause leben. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, ich kenne so einen Fall. Diese 36-Jährige ist nicht überlebensfähig. Na, und was passiert denn dann? Nehmen wir mal an, du fängst an, für dein Kind Hausaufgaben zu machen. Und dann sind das dann aber auch Themen in der Oberstufe, die hast du vielleicht selber noch gar nicht gemacht. Das heißt, du fängst ja dann als Mutter an, dir das Ganze auch noch anzueignen, wo ich so denke, so, wuh, mind blowing, einfach nur mal diese Vorstellung. Und wir reden hier dann auch, Auslöser sind tatsächlich die eigenen Erfahrungen, die jeder Einzelne von uns in der Schule gemacht hat. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass jede Mutter sich da hinsetzt und hinschaut. Und egal wie schmerzhaft das ist, sich hinzusetzen und zu gucken, okay, wie so eine Zwiebel, noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht, um einfach zu gucken, okay, was ist es denn bei mir? Und nicht, mein Kind ist schuld.
Ja. Ja, also wir hoffen, wir konnten dir ein Gefühl dafür vermitteln, da ein bisschen achtsamer zu sein und deine Bewertung der Situation, wieso, weshalb, warum dein Kind Dinge tut oder nicht tut, mal etwas, ja, zu reduzieren, außen vor zu lassen, im besten Fall dich zu reflektieren und zu fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun und wie kann ich das auflösen, damit dein Kind nicht noch deine Last mit in sein Leben nimmt. In dem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder.